liebe Geschwister, es gibt ja so ein paar Dinge, die machen wir nicht gerne. Abschied nehmen zum Beispiel. Man lässt etwas Gewohntes hinter sich oder etwas, was einem lieb geworden ist. Abschied von lieben Menschen fällt uns besonders schwer. Und da denke ich noch nicht mal an den endgültigen Abschied, wenn jemand stirbt. Wir kennen die Szenen am Bahnhof oder am Flughafen, wenn sich Menschen voneinander verabschieden. Da fließen auch bisweilen mal Tränen. Und häufig werden noch ein paar Worte gesagt. Man gibt dem anderen noch etwas mit auf den Weg. Ich erinnere mich, ist schon 40 Jahre her, da lieh uns mein Schwiegervater mal sein Auto für einen Italienurlaub. Ja, ein Audi 100, das war damals schon was ganz Feines. Ja? Und neben den üblichen guten Wünschen zum Abschied, da gab er mir noch zwei Anweisungen mit auf den Weg. Erstens, Abstand halten beim Fahren und zweitens, regelmäßig nach dem Öl gucken. Ja? Zwei Anweisungen weiß ich bis heute, das hat er mir damals mit auf den Weg gegeben. Ja, das war ihm wichtig. Oder denken wir selber mal dran, wenn wir unsere Kinder zum ersten Mal auf eine Klassenfahrt verabschiedet haben. Ja? Da wurde gesagt, denk hier dran, pass da drauf auf, pass auf dich auf. Und wenn was ist, geh zum Lehrer, melde dich. Ja? Also es waren so ein paar Dinge, die haben wir gesagt, weil sie uns ganz wichtig waren. Und die haben wir mit auf den Weg gegeben beim Verabschieden. Es ist also so ein Bedürfnis, das wir haben, beim Abschied noch wichtige Dinge weiterzugeben. Und da sind wir in guter Tradition. Denn auch Jesus hat vor seinem Abschied seinen Jüngern noch ein paar Dinge nahegelegt. Damit bin ich dann auch beim Predigttext, denn unser heutiger Predigttext gehört zu den sogenannten Abschiedsreden. Die Abschiedsreden umfassen ja 4 Kapitel im Johannesevangelium 13 bis 17 und sie beginnen beim letzten Passamahl, also wo Jesus sich mit den Jüngern nochmal getroffen hat zum Abendessen, zum gemeinsamen Passamahl. Und da hat Jesus das Bedürfnis, den Jüngern kurz vor seinem Tod das Wichtigste nochmal nahezulegen. Wie mein Schwiegervater, Abstand und Öl. Ja. Auch Jesus will uns trösten, so wie wir die Kinder getröstet haben, wenn wir sie verabschiedet haben auf eine Klassenfahrt. Ja? Und er will uns Tipps geben, wie wir durch die Zeit kommen, bis wir uns wiedersehen. Ja, zum Schluss dieser dreijährigen gemeinsamen Zeit erklärt Jesus seinen Jüngern noch einmal die großen Zusammenhänge und gibt ihnen Hilfen für die kommende Zeit. Und deshalb sind diese Abschiedsreden auch so ergreifend. Jesus, er weiß um sein eigenes Schicksal und er wendet sich gleichzeitig an die verängstigten Jünger. Nebensachen lässt er beiseite. Für Jesus ist der Zeitpunkt gekommen, über den Kern der Sache zu reden. Über das, was absolut wichtig ist. Viele Themen wurden in der Vergangenheit schon besprochen und hier legt er Ihnen ein paar Themen nochmal besonders ans Herz. Die Nächstenliebe, die Bruderliebe, vor Abfall und Verwirrung wird gewarnt in der Zeit, wenn Jesus nicht mehr da ist. Jesus will trösten, will Angst nehmen und den Blick darauf lenken, dass die Welt letztlich in Gottes Hand ist. Die Abschiedsreden zielen auf das Herz, auf das emotionale Zentrum. Und die Worte Jesu sind daher bestimmt von Trost, von Liebe, von Zuwendung. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Ja, ich glaube, ihr seid schon ganz gespannt auf den Predigttext und den lese ich uns jetzt mal. Ja? Johannes 16, die Verse 23 bis 33. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude völlig werde. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagen seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und brauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, soweit dieser Abschiedsrede. Und wir sehen sofort, Jesus ist ein guter Seelsorger. Ja, er gibt sofort Trost, er weiß um die Ängste und Sorgen der Jünger, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn sie ihn, Jesus, nicht mehr in ihrer Mitte haben. Starke und liebevolle Worte benutzt er. Seid getrost, seid ganz ruhig. Ich bin stärker als alles, was euch Angst macht. Auch wenn da so viel ist, was euch Angst machen will, ich bin doch stärker. Das habt ihr erlebt, das habt ihr erfahren. Und das sagt uns der letzte Vers. Schön und tröstlich ist das. So wie wir unsere Kinder trösten wollen, beim Abschied nehmen. Ja, und er vertraut ihnen ein Werkzeug an, das ihnen helfen soll, über all die Traurigkeit und Ängstlichkeit nach dem Abschied und seinem Tod hinwegzukommen. Ja, wie soll man mit Jesus in Verbindung bleiben, wenn er leiblich nicht mehr da ist? Mit Gebet. Dieses Werkzeug, das die Verbindung schafft, ist das Gebet. Das Gebet ist das untrennbare Band, das uns mit Jesus verbindet. Und um das Gebet soll es heute gehen, denn der Sonntag Rogate heißt ja, betet. Rogate heißt betet, und zwar mit Ausrufezeichen. Ja, weil das Gebet so wichtig ist, darum ist es auch ein zentraler Punkt in diesem Abschnitt der Abschiedsrede. Wie gesagt, Nebensachen lässt Jesus beiseite, und in Bezug auf das Gebet sagt er, dass wir in seinem Namen beten dürfen und sollen. Und damit ist eine riesige Verheißung verknüpft. Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Ja, was kann das bedeuten, im Namen Jesu zu beten? Das muss ja was Besonderes sein. Denn Jesus sagt den Jüngern auch, dass sie dies bisher nicht getan haben. Was heißt das also, im Namen Jesu zu beten? Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn wir am Ende eines Gebetes sagen, in Jesu Namen, Amen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Wir müssen vielmehr auf der Grundlage dessen beten, was Jesus für uns getan hat. Er ist unsere Verbindung zum Vater. Er hat die Trennung durchbrochen. Sein Kreuz macht den Weg frei. Ja, als erstes ermöglicht uns der Name Jesu also Zugang zum himmlischen Vater. Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Wir haben uns ja heute ja an die Beschreibung des lieben Gottes gewöhnt. Ja, der liebe Vater, der gütig ist, der gnädig ist, der barmherzig ist. Ja, ist er, gar keine Frage. Aber Gott ist und bleibt auch ganz der ganz andere Gott. Gerecht, wahr, treu, Schöpfer der Welt und heilig. Er will mit der Sünde nichts zu tun haben. Und Jesus allein hat den Weg freigemacht, dass wir überhaupt zum allmächtigen Gott Zugang haben. Nur durch ihn haben wir sündigen Menschen, Zugang bekommen. Im Namen Jesu beten heißt, denke ich, weiterhin, dass wir uns danach ausrichten, im Sinn und Geist von Jesus zu beten. Wir sollen nach seinem Wesen und nach seinem Willen beten. Ich bin überzeugt, dass wir alles, aber auch wirklich alles, vor Gottes Thron bringen dürfen im Gebet. Ich glaube auch zutiefst, dass Gott ein offenes Ohr und ein empfindsames Herz für alle unsere Anliegen hat. Wir sollten darum bitten, dass wir in Jesu Sinne beten, dass wir uns beim Beten von seinem Geist erfüllen lassen, der uns in alle Weisheit leitet und auch unser Gebet leiten und lenken kann. Der Heilige Geist kann unseren Blick auf unser Leben und auf unser Gebet verändern. Wir reflektieren und wir können unser Gebet nach Jesu Willen, nach Jesu Wesen formulieren. Wir können sicher sein, Jesus ist ein liebender Gott. Jesus schenkt uns im Gebet Auftrieb, Mut, Rückenwind, wenn er uns versichert, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, das Gebet ist es also, was Jesus den Jüngern zum Abschied noch einmal wichtig macht. Das Gebet ist das Band, das uns verbindet. Wir sind nicht ganz neu im Glauben und wir wissen, dass im Gebet viel Trost steckt, viel Hilfe. Ein Friede, den wir Menschen selbst nicht aus uns heraus haben können. Das Gebet in seinem, in Jesu Namen, ist das vollmächtige Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern und auch uns in seiner Nachfolge gibt. In seinem Namen vertrauensvoll zu Gott, zu unserem himmlischen Vater beten zu dürfen, das ist Jesu Angebot an uns, um mit ihm, unserem auferstandenen Herrn, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Das Gebet ist die Quelle, durch die uns immer wieder neue Kraft zuströmt. Das freie Gebet, wo wir offen formulieren und ehrlich in Worte fassen können, was uns auf der Seele liegt. So wie Jesus selbst auch frei und offen mit seinem Vater geredet hat. Ja, und dann schauen wir nochmal auf diese wunderbare Verheißung, die da steht, die auf dem Gebet in Jesu Namen liegt. Unser himmlischer Vater wird uns geben, worum wir in Jesu Namen bitten, so dass unsere Freude vollkommen sei. Tja, wir selbst haben es an vielen Stellen in unserem Leben erfahren, dass es wirklich so ist, dass Gebete erhört worden sind und mit einem Mal Unglaubliches geschehen ist. Einige von uns verdanken dem Gebet eine geschenkte Lebenszeit. Und ich erinnere beispielhaft daran, dass wir für Saba gebetet haben, dass sie in Deutschland bleiben darf. Ja, das Gebet wurde erhört. Halleluja. Da kann man staunen und dankbar sein. Ja, aber, so mag jetzt der eine oder andere einwenden, ich habe damals auch gebetet und es ist ganz anders gekommen. Ich habe die Stelle nicht bekommen. Ich habe die Prüfung vergeigt. Ja, der liebe Mensch, für den ich gebetet habe, der ist nicht gesund geworden und gestorben. So können wir auch von Dingen und Erfahrungen berichten, bei denen Gebete offensichtlich nicht erhört worden sind. Vielleicht liegt das daran, dass wir gerne auch Erfolge sehen, wenn wir beten. Wir wollen auch gleich einen Sinn erkennen, der dahinter steckt. An den Sinn, in dem was geschieht. Ja, aber Gott hat langfristige Pläne. Er denkt und handelt in größeren Zeiträumen. Er denkt und handelt in Zusammenhängen und Dimensionen, die dem menschlichen Auge verborgen sind. Und manches Unglück in meinem Leben, das habe ich erst viele Jahre später, als gnädige und gute Führung Gottes begriffen. Gottes Timing ist anders und ist mit Sicherheit besser als unsere Zeitplanung. Beten ist mehr als eine Erste-Hilfe-Aktion und ein Notverband. Es ist die Einbeziehung dessen in unser Leben, der die Welt überwunden hat und der alles Böse überwindet. Wer betet, der darf mit dem Gebet seine Sorgen abgeben und vertrauen, dass der, dem nichts unmöglich ist, Mittel und Wege hat, umfassend zu helfen. Ja, aber ich gehe noch mal darauf ein, was passiert, wenn Gebete nicht erhört werden. Ich knüpfe da mal an eine Predigt von Dietmar an, in der es sinngemäß hieß, dass auch auf der Titanic gebetet wurde. Und sicherlich nicht nur von denen, die gerettet wurden. Und ich stelle mal die Behauptung auf, auch auf den Ertrunkenen, unter den Ertrunkenen waren gläubige Christen. Ja, was passiert, wenn Gott es nicht tut? Wenn er unsere Gebete nicht erhört? Was, wenn unsere tiefsten und verzweifeltsten Gebete nicht erhört werden? Was passiert, wenn das Leben so brutal schmerzt, dass wir ins Zweifeln kommen? Ja, über Zweifel haben wir letzte Woche eindrucksvoll eine Predigt gehört. Was passiert, wenn wir ins Zweifeln kommen und uns im Stillen fragen, ob Gott überhaupt existiert? Und wenn er existiert, ja, ob es ihm vielleicht egal ist, worum ich bete? Und wenn es ihm vielleicht nicht egal ist, worum ich bete, warum er dann nichts tut? Ja, was, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? Liebe Geschwister, leider werde ich euch nicht erklären können, warum Gott das eine oder andere Gebet nicht erhört. Das kann Gott nur selbst erklären und da werden wir mal Gelegenheit haben. Und vielleicht brauchen wir dann auch gar nicht mehr zu fragen, weil wir den großen Zusammenhang sehen. Ja, aber einige Gedanken, die möchte ich mit euch teilen, die ich ja dazu bekommen habe. Erstens, wir leben in einer gefallenen Welt. Weniger geistlich kann man sagen, das Leben ist hart. Ja. Einer derjenigen, der das ganz drastisch erfahren hat, das ist ja wohl der Hiob gewesen. Hiob, gläubiger Mann, dem wurde alles genommen, sein ganzes Hab und Gut. Seine Kinder starben einer nach dem anderen einfach so weg. Er wird selbst krank. Wir kennen die Berichte. Hiob bleibt trotz aller Schicksalsschläge treu und hält sich weiter zu seinem Gott. Ja, so brutal das klingen mag, es stimmt. Wir Christen haben kein Anrecht, kein göttliches Anrecht darauf, glücklich zu sein. Jeder Unfall, jede Krankheit, jede leidvolle Erfahrung ist nicht etwa eine unverschämte Zumutung und ein Versagen Gottes, sondern es gehört irgendwie und warum auch immer zu dem Leben in dieser Welt dazu. Diese Welt, in der wir leben, ist nicht mehr so, wie Gott sie sich vorgestellt hat, wie sie ursprünglich gedacht war. Und sie ist noch nicht so, wie sie einmal sein wird. Das Paradies ist schon lange her und der Himmel lässt auch noch auf sich warten. Das Leben ist hart oder kann wenigstens hart sein. Es ist so. Der zweite Gedanke, Gott leidet mit. Leidende Menschen haben ja manchmal eine Körperhaltung, die das Leiden regelrecht erkennen lässt. Ja, ich gehöre da auch zu, man ist dann so nach unten gebeugt, gerade wenn man so überlegt, was man alles noch so auf die Reihe kriegen soll und einem das alles über den Kopf wächst, dann ja, ist man so nach unten gebeugt. Ja. Und was mir da hilft, ist einer meiner Lieblingsverse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Ja, das Aufsehen auf Jesus, das verändert den Blickwinkel. Ja. Ich schaue nicht mehr nach unten und darauf, wie schlecht es mir geht, sondern ich schaue nach oben, zu Jesus hin, der alle Ängste der Welt erduldet und überwunden hat. Liebe Geschwister, immer wenn wir mit unseren tiefsten Sorgen und Nöten im Gebet zu Gott kommen und Gott trotzdem schweigt, dann gehen wir vielleicht davon aus, dass Gott unberührt bleibt. Aber nur so lange, wie wir nicht in sein Gesicht schauen. Ich glaube, wenn wir Jesu Gesicht sehen könnten, wenn wir beten und wenn es uns schlecht geht, ich glaube, dann könnten wir sein Gesicht erkennen als ein wirklich barmherziges Gesicht, das auf uns schaut und in dessen Augen vielleicht auch die eine oder andere Träne funkelt. Gott schaut nicht teilnahmslos zu, er leidet mit. Mein dritter Gedanke dazu, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da sind wir bei einem biblischen Gebet, das uns zwei wichtige Dinge zeigt. Einerseits, wie man beten soll, und andererseits wird verdeutlicht, dass Gebete auch dann, wenn sie wirklich mit Ernsthaftigkeit vor Gottes Thron gebracht werden, eben nicht erhört werden. Im Garten Gethsemane kniet Jesus in der Dunkelheit und ringt mit Gott um sein Leben. Er bittet Gott um Verschonung, er klagt, er ringt, er weint. Und schließlich und endlich formuliert er die Worte, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gottes Plan und Logik unterscheidet sich häufig von unseren eigenen Plänen und unserer eigenen Logik. Gottes Pläne und Gottes Wege schließen Leid nicht etwa aus, sondern sie schließen das Leid mit ein. Und gerade in diesen Zeiten des Leids, da bittet Gott uns, ihm zu vertrauen. Jesus vertraut seinem Vater mit Blick auf sein eigenes Sterben. Ja, es gibt den Glauben, der mit Wundern rechnet, aber auch einen Glauben für die Zeiten des Schmerzes. Es gibt Vertrauen in den Willen Gottes, wenn er so ist, wie wir uns das wünschen. Es gibt auch die Gnade, Gott zu vertrauen, wenn sein Wille nicht das ist, was wir uns aussuchen würden. Ja, wir befinden uns immer noch in der Osterzeit und bei allem Schmerz, bei allem Gottes Schweigen, bei aller Gottes Verlassenheit an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag, da folgt doch der Ostersonntag. Der Tag, an dem Gott sein Schweigen durchbricht und dem Schmerz der Jünger und erstmals auch dem Tod ein Ende bereitet. Für alle unter uns bietet der Ostersonntag eine unbezähmbare, lebendige Hoffnung. Dieses eine endgültige Wunder, der Sieg Gottes über allen Schmerz und über den Tod, versichert uns, dass jeder begrabene Traum und jede zerstörte Hoffnung letztlich in einer anderen Wirklichkeit wieder auferweckt wird. Und diese andere Wirklichkeit ist viel größer als alles, was wir uns zu diesem Zeitpunkt vorstellen können. Amen.